Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und wir haben mal wieder Besuch, ist das nicht schön?
Fantastisch.
Es ist ja echt wie in so einem Sketchshow hier mit unserem einen Mikrofon. Hallo Daniela Tröscher, schön, dass du mal bei uns bist.
Ja, hallo, schön euch zu sehen.
Wir freuen uns auch sehr, dass wir es geschafft haben, hier im Institut direkt nach zwei Veranstaltungen von Lynn und Daniela. Das heißt, ich bin eigentlich der frischeste hier, oder? Könnte man
vermutlich
das so sagen?
Ja.
Wir werden es jetzt gleich sehen. aber wir steigen mal ein, weil wir wollten uns heute mal die Gelegenheit nutzen, dass wir dich da haben, um mit dir ein bisschen übers Schreiben, übers Lesen, Lesen zu reden und auch so ein bisschen über deine Biografie. Und ich würde mal gern zum Anfang kurz in die Kindheit zurückgehen und fragen, welche Bücher bei euch zu Hause im Regal standen. Weißt du das?
Also da du fragst nach den Büchern, die meine Eltern gelesen haben, nicht nach einem eventuellen Kinderbuchregal, sondern...
Also wenn es zwei gab, dann nach beiden.
Nein, also was stand da so? Solzhenitsyn, Archipel Gulag, das war so ein Klassiker dieser Zeit. Dann gab es Heinz Erhardt, die Gedichte. Kennt ihr das noch?
Also ich kenne ihn so, ne?
Ja. Genau, was gab's denn noch? Es gab, glaube ich, auch ganz versteckt und heimlich gelesen. Ich glaube, die kam von meinem Opa Konsalik, gab es tatsächlich auch. Mhm. Dann gab es Lenz, daran erinnere ich mich ein bisschen, Böll. Und dann gab es irgendwann den Medikus und solche Sachen. Das ist aber dann schon
aber
meine
auch so ein
Jugend.
Klassiker, oder?
Ja.
Der wirklich in vielen Bücherregalen stand.
Und ganz wichtig, genau, das hatte immer wieder auch für Diskussionsstoff gesorgt, hier Günter Wallraff ganz unten, ist auch so ein typisches Buch dieser Zeit. Aber es war ein überschaubares Bücherregal, es war kein großes.
Und wer hat bei euch gelesen in der Familie?
Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann sehe ich meinen Vater lesen. Aber eigentlich war meine Mutter die Leserin und sie ist auch wieder eine geworden, später aber erst mit mir. Also sie hat eigentlich erst mit mir und gar nicht erst über die Schule, erst übers Studium hat sie wieder angefangen mit mir zu lesen. Sie hatte keine Zeit
während deinem
vorher.
Studium? Habt ihr dann quasi so ein bisschen die Lektüren euch beide?
Naja, durch das, also ich habe ja dann erst Germanistik und Anglistik studiert und bin dadurch ja eine, könnte man sagen, eine professionelle Leserin geworden. Und irgendwie waren Bücher noch mal mehr Thema, einfach in unseren Gesprächen. Naja, und ich war zumindest schon aus dem Haus, wie man so schön sagt, meine Schwester noch nicht, aber sie hatte einfach wieder ein bisschen mehr Zeit. Genau, das fiel auch zusammen mit dem Tod meiner Oma, die sie lange gepflegt hat. Also ich glaube sozusagen, das kann man wirklich, es hängt unmittelbar zusammen, ne? Also der Wegfall von Care-Arbeit mit der Zunahme von Lektüre.
Und das fiel dann noch zusammen mit deinem Studium sozusagen.
Richtig, ja.
Und in der Kindheit, wer hat da mit dir gelesen? Oder bist du selber auf Bücher schnell neugierig gewesen?
Ja, ich habe letztens noch mal versucht, das zu rekonstruieren und die Szenen, die mir einfallen, das sind tatsächlich eher Kindergartenszenen. Mhm. Also ich erinnere mich an Erzieherinnen, ich war in eine so ganz, ganz schlimm verliebt. Genau, die hat oft mit mir gelesen oder mit uns, also eher in der Gruppe. Und was es auch gab, das war eine kirchliche Gruppe, wie hieß das denn nochmal, der Kinder... Vorlesekreis oder sowas, da durfte man immer freitags nachmittags in so ein Gemeindehaus, die Brücke hieß das, und da lagen alle Kinder kugelten auf dem Boden und es gab Kekse und Tee und dann saß eine Frau Christina, die saß in der Mitte und hat dann Lindgren Kinder aus Bullabü oder sowas vorgelesen. Also daran habe ich so ganz, ganz plastische Erinnerungen. Dass meine Eltern mir vorgelesen hätten, es muss so gewesen sein, aber ich erinnere es nicht.
Das heißt eher so die Erinnerung an dieses kollektive Vorlesen in so Gruppen und so.
Ja.
Und weißt du, wann du dann selber angefangen hast damit?
Zu lesen?
Ja.
Ich konnte schon ein wenig lesen, bevor ich in die Grundschule kam, das weiß ich, aber also ich fand es so ein bisschen langweilig, so weil das ja. Aber dass ich selbstständig Bücher gelesen habe, kriege ich es nicht mehr rekonstruiert, aber ich weiß sozusagen diese ersten Bücher, das waren Bücher von Christine Nöstlinger. Hm. Sagt die euch noch was, die österreichische Autorin? Das waren so Titel wie Die feuerrote Friederike. Was gab's denn da noch? Oh ja, das mit der Katze, da kommt eine, der Teufel darf als Katze zur Welt. Der liebe Herr Teufel heißt das Buch. Das fand ich auch ganz großartig.
Also das ist mir auf jeden Fall noch aus meiner Zeit in der Stadtbibliothek sehr präsent, in der Kinderecke.
Wirklich? Mhm. Christine Nöstlinger, was hast du gelesen?
Naja, ich erinnere mich nicht an die konkrete Lektüre, aber ich weiß da eben, dass das so eine Regalreihe war.
Mhm.
Und ich hatte tatsächlich eben auch so diese Routine irgendwann, dass ich da in die Stadtbibliothek gegangen bin und mich so da überall so durchgelesen habe. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil an die einzelnen Sachen erinnere ich nicht so viel, aber eben an diese Ecke hinten. Ich müsste eigentlich da mal wieder hin und gucken, ob das noch so aussieht.
Das war dann wahrscheinlich die Stadtbibliothek in Ilmenau. Lynn nickt. und dieser Sprung zum Schreiben, kam der dann früh bei dir oder eher später? Also, dass du dann irgendwie gesagt hast, oder hatte das überhaupt mit den Büchern an sich zu tun, mit der Leseerfahrung, dass du gesagt hast?
In meinem Fall, also ich war eine passionierte Leserin, seit ich denken kann. Also es gibt auch lustige Kinderbilder. Ich habe wirklich in allen erdenklichen und auch in allen möglichen und unmöglichen Situationen und auch Positionen wirklich gelesen. Auch alles durcheinander. Ne? Comics fand ich auch ganz, ganz großartig. Und ja, Bücher haben immer, seit ich denken kann, zu meinem Leben dazugehört. Ich habe die geliebt, ich habe in denen gelebt, würde ich tatsächlich sagen. Es war für mich auch immer etwas sehr Räumliches oder auch die Welten, nicht nur die erzählten Welten, sondern auch dieses eben im Raum sein, aber eben zugleich auch ganz woanders sein. So, das fand ich, glaube ich, früh sehr faszinierend, auf welchen Zauberteppich man betritt, wenn man, sobald sich ein Buch öffnet. Ich habe an das Schreiben lange Zeit überhaupt nicht gedacht als Möglichkeit. Also ich wusste natürlich, offensichtlich gibt es Schriftstellerinnen und Schriftsteller und auch nicht nur Tote, sondern auch Lebendige und Echte. Das war aber in der westdeutschen Provinz der 80er Jahre, das war echt ziemlich weit weg, muss ich sagen. Auch die Bücher, die dann gelesen wurden, also ich hatte eine Tante, die war sehr wichtig für mich, die hat mir zum Beispiel Sylvia Plath sehr früh geschenkt und gut, es war aber auch Amerika und ne, eine Schriftstellerin aus den 50er Jahren.
Ja.
Und so mit der zeitgenössischen Literatur hatte ich lange Zeit einfach, die war einfach gar nicht vorhanden, so auf meiner inneren Landkarte. Und das Schreiben, ich habe auch nie Tagebuch geschrieben. Ich erzähle das, glaube ich, in Zeige deine Klasse, dass ich immer dachte, Tagebuch schreiben, das muss ja so wundervoll sein, das ist doch sowas Erhabenes und in den Büchern tun die Mädchen das und so. Und dann, ja, habe ich mal eins geschenkt bekommen oder mir eins gewünscht, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich weiß noch, ich saß noch vor diesen weißen Seiten und ich fand das alles langweilig, was ich hätte aufschreiben können, weil ich dachte, man soll da sein, kann da sein, soll oder muss da sein Leben aufschreiben.
Ja.
Und gefühltermaßen hatte ich nicht so viel erlebt oder es gab nicht so viel zu erzählen und dann habe ich schnell den Schlüssel verloren und dann war das Tagebuch wieder weg. Also es war so ein sehr kläglich gescheitert und ich habe auch wirklich nie Tagebuch geführt. Also inzwischen gibt es Notizbücher oder ich mag auch diese Morgenseiten, ne? Also dieses,
dass man morgens ein bisschen was notiert.
Genau, einfach so losschreiben, ja. Und das ist tatsächlich, und auch dass das dass das handschriftlich passiert, das kann ich alles nachvollziehen, aber ich finde das phänomenal zu sehen, dass Menschen so auf ihre Tagebücher zurückschauen und zurückgreifen können, also und daraus ganze Bücher erwachsen und sie wirklich auch diesen O-Ton noch den sozusagen haben und den nutzen können oder ja, ich will, also das ist mir nie gegeben gewesen, die Kunst des Tagebuchs. Nein.
Aber hast du dann sozusagen mit der Uni angefangen zu schreiben, wenn du sagst, dass du lange Zeit sozusagen erstmal gedacht hast, nee, Tagebuch nicht und.
Also durch das Studium der Germanistik, das ja erstmal gar nicht so geplant war, ich wollte eigentlich Psychologin werden. Ich wollte Psychologie studieren und hätte dann ein Semester in Berlin und hätte dann ein Semester warten müssen und dachte, ich vertreibe die Zeit und schau mal, was in der Germanistik so los ist. Ja, und dann kam das so, wie es kam. Und ja, durch die Germanistik ist das Schreiben ein Stückchen näher gerückt, auch weil es durchaus Kurse gab, die ein paar Anteile hatten von kreativem Schreiben und auch ich einige Leute kennengelernt habe, die eben schon schrieben oder vorhatten zu schreiben. Also es kam dadurch näher. Und ich habe dann, ohne es zu merken eigentlich, habe ich immer wieder dann so Zeilen notiert. Und dann wurden das zuerst Miniaturen, dann wurden das so Kurzgeschichten oder Szenen und ich habe es aber, glaube ich, bis ich meinen ersten Essay geschrieben habe mit, jetzt müsste ich rechnen, weiß ich nicht, 28, 27, habe ich das nie ernst genommen. Also ich habe eigentlich schon geschrieben, ich habe aber wusste aber nicht, dass ich schreibe. Oder es hatte auch keine, es hatte kein Ziel, es hatte keine Richtung. Ich wusste auch, dass es diese Institute gab, also dass es das DLL gab. Und auch die UDK, das szenische Schreiben, das habe ich dann irgendwann mitbekommen. Und ich habe mich auch an einer von beiden beworben, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ja.
Und das war aber alles so wirklich so halb ernst und nicht.
Es durfte quasi auch noch nicht zu sehr so dieser Gedanke so, ich will Autorin werden oder so.
Das war nicht als Möglichkeit nicht da, ganz interessant. Und ich habe aber wie, also wirklich manisch nahezu Biografien von Künstlerinnen und Künstlern gelesen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also weil ich offensichtlich irgendwie dann doch wissen wollte, wie wird man das, wie geht das? So, es muss ja, also sind ja Menschen geworden, du kommst ja nicht als Schriftstellerin zur Welt. Also ganz gleich, welche private Mythologie man irgendwann betreibt, aber nein.
So im Nachhinein.
Richtig, es gibt einen Weg und aber dieser Weg, der war nicht ersichtlich. Und aber also ein wesentlicher Moment auf diesem Weg oder ein Moment, der mich den Weg oder einen Weg hat sehen lassen, das waren die Kurzgeschichten von Judith Herrmann.
Ja. Einfach durch die Art, wie die gemacht waren? Oder durch, weiß ich nicht, durch die Themen, die sie behandelt haben?
Ich glaube beides. Es hat von einer Welt erzählt, die mir einerseits durchaus vertraut war, dann war sie aber schon auch im fernen Berlin angesiedelt. Sie hatte dieses sehr atmosphärische, sehr, sehr gegenwärtige und schöne und schlichte und ich weiß nicht, das hat eine Frequenz getroffen und ich erinnere mich, dass ich gedacht habe, so kann man schreiben. Also so kann man schreiben. Das hat irgendwie 10 Türen gleichzeitig aufgemacht.
Und hast du dann sozusagen auch, als du die gelesen hast, dann verstärkt geschrieben? Würdest du das sagen? Also dass das dann einfach so ein, weil ich, mir ist das irgendwie auch vertraut, dass man Texte kennt, wie du schon gesagt hast, man liest Bücher und denkt so, ah, das ist interessant, so kann Literatur auch funktionieren oder die Geschichte hat mir total gut gefallen. Und dann plötzlich kommt so diese Texte, wo man so denkt, okay, irgendwie, vielleicht probiere ich das auch aus, sozusagen. Es ist ein Unterschied, ob ein Text einfach nur das in einem weckt, dass man die Welt mag oder das alles total spannend findet oder ob das in einem wirklich auch so den Wunsch weckt, selber den Stift in die Hand zu nehmen. Ne? Und wenn man dann aber zum Studium nochmal zurückgeht, du wolltest Psychologie studieren, dann hast du Germanistik studiert und dann war Psychologie raus, weil Germanistik so gut war?
Ach ja, ich weiß, also na, wenn ich es rekonstruieren sollte, ich weiß es nicht, da waren dann einfach auch nette Leute.
Ja.
Ich dachte dann irgendwann so, naja, also Literatur ist schon das, was ich immer geliebt habe und ich lieb's und ich wer weiß, was damit noch alles so passieren kann. Also irgendwie hat etwas in mir, glaube ich, auch, hatte schon die Fährte aufgenommen und hat eigentlich so unbewusst
gesteuert.
Unbewusst gesteuert. Und ich meine, gut, es gibt natürlich auch große Verwandtschaften zwischen den Disziplinen, ne, und zwischen den Feldern. Es geht ja in, also im besten Fall geht es um den Menschen oder die Menschen und was und die komplizierten Seelen und was uns umtreibt. Also neben allen Formentscheidungen und Handwerk und so, aber ich glaube, das ist sozusagen, ich habe das Ganze, habe mich dem von einer anderen Seite genähert oder durch eine andere Sprache. So.
Und du hast, wenn Wikipedia stimmt, dann hast du ja noch Philosophie und Anglistik auch noch gemacht. Ne? War das so eine, also hast, wie war das so gewichtet damals, da wo du studiert hast?
Oh je, jetzt muss ich nachdenken. Germanistik war mein Hauptfach und das waren meine Nebenfächer, richtig. Okay. Ja, Philosophie habe ich auch erst später dazu genommen. Ich habe erst Soziologie studiert. Das war nicht unwichtig im Nachhinein, wenn man meine Bücher kennt.
Total.
Ja, Philosophie war aber eigentlich auch irgendwie immer schon klar, dass ich das studieren wollte. Nur war das damals, also mich hat der Studiengang ziemlich eingeschüchtert. Würde ich im Nachhinein sagen, der war sehr in Männerhand. Also es gab keine einzige weibliche Lehrkraft. Es gab natürlich keine Philosophen. Also Butler war noch in weiter Ferne. Ja.
Wo war das denn?
In Trier.
In Trier. Okay. Aber ich meine, dieser Befund war wahrscheinlich für die Zeit überall gleich. Ne?
Ich vermute, ne?
Es ist schon krass, wenn man überlegt, wie schnell diese Entwicklung oder wie kurz diese Entwicklung noch her war. Ne? Ich habe neulich ein Interview gehört mit der Künstlerin Jenny Saville, die so sehr ausdrucksstarke Bilder malt und die erzählt hat, dass sie ein Stipendium bekommen hat für die USA damals, als sie noch relativ am Anfang stand und dass sie da Gendertheorie kennengelernt hat und dass das so ein ganz kleines College auf dem Land war quasi. Aber dass die eine der ersten waren, die das halt unterrichtet haben, da irgendwie als, und dass das dann halt komplett ihre Welt über den Haufen geworfen hat und sie komplett geprägt hat in allem, was sie danach gemacht hat und wie sie dann rangegangen ist sozusagen, weil sie auch meinte, sie kam halt aus der Malerei und da kannte sie halt die großen Maler und die waren alle männlich. Und sie hat gesagt, dann kam sie da in diese Schule und hat gesehen, okay, das geht auch. Und dann hat sie so erzählt, wie sie eben auch versucht hat, beide Welten so ein bisschen zu mischen, weil sie gesagt hat, ich will ja die Maler, die ich toll fand, will ich auch weiter toll finden. Darum ging es mir irgendwie nicht. Aber das hat einfach nochmal so eine Perspektive, die einfach so weg war, mit reingebracht. Ne?
Absolut. So einen ähnlichen Moment hatte ich auch durch mein Jahr in England. Also da habe ich, das war meine Begegnung mit Feminismus, ne? Also auch mit feministischer Literaturtheorie, mit AutorInnen, die ich gar nicht kannte, die auch bis heute eigentlich ja so nicht wirklich durchgesetzt sind hierzulande. Angela Carter, Janet Winterson, wen haben wir denn noch gelesen? Die beiden, die fallen mir ein. Das waren so Stimmen und Formen und Themen, die wirklich auch so Türen, viele, viele Türen aufgestoßen haben. Und dadurch kam ich zurück auch, genau, als ich dann zurückkam, war dann diese Literatur der Minderheiten, so hieß das noch früher, oder interkulturelle Literatur, dadurch habe ich Yoko Tawada entdeckt. Also das, genau, es kam auf einmal so viel dazu, oder ich würde auch heute sagen, es geht ja nicht darum, etwas nicht mehr zu lesen oder nicht mehr lesen zu wollen, aber es geht um eine Erweiterung.
Ja, no? Total. Du hast sie gerade erwähnt und ich wollte unbedingt mal mit dir über sie kurz sprechen, weil du hast deine Abschlussarbeit ja auch zu Yoko Tawada geschrieben, dann in Medienwissenschaften war das, ne?
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich hatte ja mein allererstes Seminar bei dir, also auch meine allererste Stunde.
Ah, wirklich?
Ja. Und das war
wusste ich gar nicht.
Das war total toll, doch. Und da hast du aber auch immer wieder von ihr so ein bisschen erzählt. Was macht sie so besonders und was kann man bei ihr finden, wenn man sie liest?
Ich finde, sie hat eine ganz eigene Stimme. Sie hat einen Stil, der sehr leichtfüßig, verspielt, philosophisch, ist. Und ach, es ist so schwer, sie in so zwei, drei Sätze einzufangen.
Nein,
es ist wirklich, es ist so ein komplexes Werk, das auch in allen, sich in alle Richtungen ausprobiert. Ne? Also sie schreibt ja Gedichte, Libretti, Stücke, Kurzgeschichten, Essays, Romane. Sie schreibt in beiden Sprachen, Japanisch und Deutsch. Es ist ein, häufig sind es autofiktionale Konstruktionen, die Ich-Perspektive findet man häufig. Und die hat mich, glaube ich, damals so fasziniert. Und das ist gerade, also ich habe durch sie ein Ich entdeckt, das so alles konnte. Das konnte reflektieren, erfinden, fühlen, wahrnehmen. Das hatte irgendwie so eine große Durchlässigkeit und hat es aber trotzdem alles zusammengehalten. Das war, glaube ich, für mich die große Faszination.
Gibt es denn einen Text, den du als Einstieg empfehlen würdest?
Ja, das ist aber auch höchst subjektiv und meiner Leserinnenbiografie geschuldet. Ich habe mit dem Bad angefangen. Also das Bad ist eine Erzählung und damit würde ich anfangen. Da findet sich sehr, sehr, also es ist einfach meisterlich konstruiert. Das ist sprachlich sehr, sehr schön. Es sind ganz tolle Szenen und auch sehr bibliophil gestaltet, die Ausgabe. Finde ich nicht unwichtig. Genau, es sind einfach
total
immer sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Bücher. Bei Konkursbuch erscheint sie.
Mhm. Also man kann schon auch viel auf Deutsch, wenn sie auch auf Deutsch schreibt, lesen, sozusagen.
Ja, ja.
Sie ist schon gut vertreten.
Absolut. Ich glaube, sie wird leider nicht von so vielen Menschen gelesen wie in Japan im Vergleich. Mhm. So, und ich glaube, der größte Publikumserfolg, wenn man so möchte, das war das Buch über Knut, über den Eisbären. Und zwar,
aber eine Beschäftigung.
Genau, Etüden im Schnee heißt der Text. Ich hake gerade so, weil eine gute Freundin von mir immer sagt, ist meine gnadenloseste Kritikerin oder überhaupt die, genau, wenn ich eine gnadenlose Kritik möchte zu irgendwas, was auch immer, rufe ich sie an, ich sag nicht, wer es ist. Und sie sagt immer, wenn man sagen kann, wovon ein Buch handelt oder worüber jemand schreibt, ist schon alles zu spät, ist schon alles vorbei. Das ist schon so eine brutale Reduktion. Daran musste ich gerade denken.
Ja, da merkt man schon die Kritikerin. Und dann hast du später szenisches Schreiben in Graz tatsächlich noch studiert, ne?
Mhm.
Und die Frage beschäftigt uns auch immer ein bisschen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Linda, aber ich glaube, wir sind... Also ich zumindest könnte für mich noch nicht so 100% sagen, was meine Meinung dazu ist. Aber wie siehst du das? Inwiefern kann man Schreiben vielleicht lernen oder was kann man vielleicht an Schreibschulen lernen? Was hast vielleicht du auch gelernt?
Also Graz ist, ich glaube, im Vergleich zu anderen Instituten ist es eine eher ungewöhnliche Konstruktion, weil das... Also es gibt keine Semester im strengen Sinne, ne? Es gibt nicht diesen Alltag oder das tägliche zum Institut und in Seminare gehen, sondern Graz, das waren so alle 8 bis 9 Wochen waren es immer so 4-5 Tage am Stück, die man sich dann getroffen hat, ne? Das ist so eher so Werkstattcharakter hatte das. Und das war eine durchaus harte Ausbildung, die mich sehr gefordert und auch überfordert hat. Ich hatte damals aber auch ein kleines Kind. Mutterschaft und Schreiben ist ja so ein eigenes Thema. Aber das war auch strukturell schwierig. Also es war nicht ich, das habe ich dann im Nachhinein verstanden. Es lag nicht an mir, wie man so gern und schnell denkt. Ich bin für ganz, ganz vieles dankbar, was ich in Graz gelernt habe. Und auch unter anderem bin ich dankbar dafür, dass ich verstehen durfte, wie ich nicht schreibe und wer ich nicht bin. Also es ist so, man kommt ja häufig mit so schönen Ideen und Wunschvorstellungen in so eine Schule oder in so eine Ausbildung. Wir dachten damals alle, also wann habe ich dort studiert, wann war das? Jetzt muss ich überlegen, 2008 bis 10, ne? Sowas, ja. Oder 2007 bis 2009, irgendwie so. Und wir dachten damals alle kollektiv, also 8 Leute im Jahrgang, wir schreiben alle wie Polish, wie René Polish, ne? Wir wollen alle postdramatisches Theater schreiben und wir haben diese Polish mit seinen genialen Theorie-Einsprengseln. Also der hat Theorie ja benutzt und gelebt, um zu verstehen, benutzt und gelebt, was erzähle ich, benutzt und in seinen Texten verarbeitet, um zu verstehen, wie das Leben geht. So, ja. Das war einfach sehr, der hatte so einen sehr existenziellen Zugriff auf Theorie. Und ich glaube, das hat ja damals so Berlin zumindest in totale Ekstase versetzt. Also diese Zeit, diese Polish-Zeit, genau. Und wir dachten alle, ja klar, das machen wir jetzt auch so. Und ich habe dann so, es war eine große Kränkung, aber ich habe dann irgendwann so nach einem Dreivierteljahr ahnte ich dann, oh, ich schreibe womöglich eher so wie Tschechow. Das war überhaupt nicht der Plan. Und am Ende ist es dann, glaube ich, so eine Kombination von beidem gewesen und am Ende dann glücklicherweise hoffentlich was ganz Eigenes. Ne? Es geht ja darum, bestenfalls seine eigene Stimme zu entwickeln. Und das geht durch Vorbilder, es geht aber auch durch, kränkende Erkenntnis. Durch die man versteht, was wer man nicht ist und was man nicht ist.
Ja. Und wie ist es dir gelungen, mit Feedback umzugehen und sozusagen, weil ich finde, ein wichtiger Bestandteil bei Schreibschulen ist es ja auch zu lernen, aber auch manchmal für sich einzustehen sozusagen, an bestimmten Punkten auch zu sagen, nee, diese Kritik, ihr könnt meine Texte kritisieren, so viel ihr wollt, aber ich muss trotzdem irgendwann entscheiden, weil man hat ja dieses Phänomen, dass man bei einem Text sagen, zur selben Textstelle, Leute, was ganz unterschiedlich, das ist eine ganz tolle Stelle oder eine ganz blöde.
Ja.
Und dann ist man ja trotzdem irgendwie gezwungen zu entscheiden, wie war da bei dir so der Prozess, da so hinzukommen?
Im Nachhinein würde ich sagen, in diesen 2 Jahren des Studiums war ich komplett verloren. Ich habe, also diese Steuerung hatte ich überhaupt nicht, obwohl mir eine Leiterin sehr, sehr häufig versucht hat zu sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, ne? Du musst immer darauf achten, wer spricht. Wer spricht? Mit welchem Interesse, mit welchen Vorlieben, mit welcher Agenda auch. Also es ist kein interesseloses Wohlgefallen. Also man muss jetzt die Machtstruktur in einem Seminarraum nicht zu Tode analysieren, aber es gibt ein Kräftefeld so und es gibt, und dafür hatte ich, glaube ich, ich hatte dafür ein Bewusstsein, ich hatte aber keine Begriffe und es gab dafür auch keine Sprache. Ich würde im Nachhinein sagen, die hatten wir untereinander nicht und es gab noch wenig Bewusstsein dafür, dass vielleicht konstruktive Kritik die produktivere sein kann oder, also, und ich war, glaube ich, auch gar nicht so, ich hatte nicht die nötige Distanz zu meinen Texten oder hatte auch noch dieses Selbstverständnis als Schriftstellerin war überhaupt noch nicht da und nicht reif. Also ich habe das alles sehr 1:1 genommen und fand das immer wieder schwierig. Immer wieder aber auch sehr beglückend und bereichernd. Also das war so alles, aber ich hatte diese Filter, die so wichtig sind, die waren noch überhaupt nicht eingebaut. So,
die kamen dann sozusagen erst mit der Zeit.
Die kamen mit der Zeit, die kamen nach dem Studium.
Ja.
Ja.
Und also als wir damals das Seminar hatten, da ging es um Ich-Texte. Und du hattest das ja auch schon erwähnt, dass du das auch bei Tawada so spannend fandest und du bist ja mit dem, was du veröffentlichst, sehr bekannt dafür, sozusagen für deine autofiktionalen Texte auch. Was würdest du heute sozusagen gerade im Moment sagen, was autofiktionales Schreiben so besonders macht? Für dich, aber vielleicht auch generell, so wenn du da so auf den Buchmarkt guckst oder auf die Bücher, die dir auch was bedeuten?
Also ich habe in den letzten, ich würde sagen, 5 oder 6 Jahren so viel Autofiktion gelesen, dass ich gerade versucht bin, durchaus auch wieder einmal andere Sachen zu lesen. Das geht aber tatsächlich erst seit einer Weile. So, und es ist so lustig, dass ich gerade meine Gedanken, dass die losgerannt sind und ich sie nicht mehr einfangen konnte. Weil ich glaube, im Moment ich habe keine Krise mit der Autofiktion, das nicht, aber ich merke, sie ist an einem Punkt, an dem ich nicht mehr sozusagen gierig alles lesen will, was sozusagen neu an Stimmen zu mir dringt. Das war tatsächlich bis vor 3 oder 4 Jahren noch anders. Da war ich irgendwie noch viel gieriger oder süchtiger oder ich weiß nicht, was man sagen will. Also ich hatte wirklich so eine schlimme Faszination für diese Ich-Perspektive. Und jetzt habe ich versucht, das zu überspielen, weil ich die Autofiktion total, ich liebe sie. Und ich merke aber, ich bin nicht mehr so großzügig. Also ich als Leserin, so, ich will nicht mehr alles unterschiedslos lesen.
Aber so. Das geht mir auch so. Und ich habe auch das Gefühl, da gab es es gab ja über eine längere Zeit wirklich so eine ganze Welle irgendwie.
Ja.
Und auch richtig, richtig tolle Autoren und Autorinnen. Mm. Das ging ja dann bis zu Erno und ihrem Nobelpreis und ja. Erebor und all diese Dinge. Und das hat ja wirklich quasi eine Welt geöffnet, einfach so komplett. Und ich glaube, ja. für viele Menschen, dann kam noch Edouard Louis dazu und so. Mm. Und das hat auch, wenn wir vorhin darüber gesprochen hat, über Texte, die einen vielleicht persönlich ansprechen oder vielleicht einen auch motivieren, selber was zu versuchen. Ich glaube, da sind Texte entstanden damals, die das bei Leuten geschafft haben, die sonst vielleicht da gar nicht so leicht in die Literatur reingekommen wären.
Ja.
Und mir geht's aber auch so, dass ich dann irgendwie, dann kam so das 10. und 12. Mhm. und dann wurde es immer mehr und dann hat man das natürlich alles gelesen und dann ist es vielfältig und unterschiedlich und so. Und trotzdem hat das auch so ein bisschen, hatte ich dann so das Gefühl, zumindest in dieser bisschen Blase, in der man sich natürlich auch bewegt, das muss man ja dazu sagen, aber so das Romanschreiben so fast ein bisschen so an den Rand gedrängt oder hatte ich so, also oder Romane lesen.
Mhm.
Und ich habe auch gemerkt, dass ich da jetzt erst gerade wieder so mit anfange und hätte da auch eine kleine Anschlussfrage, was kann man vielleicht im Roman Tolles finden? Also, ja.
Ja, also ich meine, die Gewichtung hat sich bei mir auch verschoben. Also es ist der Fokus liegt eher auf der Fiktion und weniger auf dem Auto. Oder ich versuche mir zunehmend zu entkommen in meinen Büchern. Also das Erfinden und ne, das Weltenschöpfen und das Fantastische und all das, das hat natürlich im Roman anders Platz. Ich glaube nicht, dass es in der Autofiktion keinen Platz hat, aber erstmal nicht so selbstverständlich. Also vor allem nicht in den Texten, die ich eher der Autosoziobiografie zurechnen würde. Ne? Also ich glaube auch Erno würde von sich sagen, sie schreibt Autosoziobiografie. Es geht ja gerade um die absolute Reduktion von auf die Entkernung und ne, das Ausschälen von Wirklichkeit oder um Essenz. Mich interessiert das Fingieren und Imaginieren wieder sehr viel mehr. Also das Utopische wäre jetzt sehr viel zu groß gesprochen und zu viel gesagt, aber so die Möglichkeitsräume, die kommen gerade zurück, merke ich. Oder auch die alles, was nicht ich ist. Also ich habe mich in jetzt auch dem neuen Buch, das ist eine interessante Mischform, glaube ich, aber ich habe mich in meinen letzten beiden Büchern, also Lügen über meine Mutter und Zeige deine Klasse, habe ich mich ja sehr ausführlich mit meiner Herkunft und Kindheit beschäftigt und das reicht.
Das ist dann genug.
Ja, für die nächsten, ich wage eine Prognose, für die nächsten 15 oder 20 Jahre reicht das.
Das ist sehr interessant. Das heißt, wir sehen jetzt mit jedem Buch, wie du dich weiter in die Fantasie fortschreibst.
Ich bewege mich
in die fantastischen Welten.
Ja, ich versuche, das könnte man vielleicht so, ist vielleicht das geheime Projekt, das du jetzt gerade gespottet hast. Ich versuche mich mit jedem Buch ein Stück weit weiter von mir wegzubewegen. Oder das ist, also ich meine, ich glaube, in meinen Texten geht es letztendlich immer um Befreiung, gar nicht allein um die eigene, sondern Figuren versuchen sich zu befreien von Strukturen, von Konventionen, von falschen Vorstellungen, was auch immer, Geschlechterrollen. Und Befreiung kann, die hat viele Gesichter und ich glaube, also das Historische, das kommt gerade sehr stark zurück bei mir. Ich habe meine ersten beiden Bücher waren ja historische Texte und das setzt sehr viel Archivarbeit voraus. Und das, dafür hatte ich schlichtweg keine Zeit. Ja. Auch viele Jahre durch, genau. Also ich schieb nichts auf die Kinder, oder? Es ist, also das ist nicht, weil sie die beiden Kinder sind, die sie sind. Sie sind zauberhaft, sehr lebendig, immer schon gewesen. Aber genau, das ist...
Aber es ist eine praktische Folge einfach.
Ne? Ja, und ich habe sehr lange gebraucht zu verstehen, dass ich nicht mein Leben dem Schreiben anpassen muss, sondern das Schreiben dem Leben. Das war eine phänomenale Erkenntnis. Ich glaube, durch Munro, die interviewt wurde. Und dann sagte, naja, habe ich nur Kurzgeschichten geschrieben. Also nur, schwang da, glaube ich, irgendwie so mit.
Nur mit Nobelpreis.
In der Frage sozusagen, wie kann man nur mit Kurzgeschichten den Nobelpreis gewinnen? Und sie dann sagte, naja, ich hatte für was anderes hatte ich keine Zeit. Und das war ich war so schockstarr so, auf diese Antwort, weil ich dachte, okay, das sagt sie jetzt auch einfach so. Also sie gibt es zu, sozusagen. Jetzt bin ich aber vollkommen von deiner Frage weg.
Nein, aber wir sind ja gut gelandet in der Fiktion, würde ich sagen.
Ja.
Und wollen noch ein bisschen über den Literaturbetrieb reden. Und da ist aber Lynn eine größere Expertin als ich. Ich versuche mich immer so weit, wie es geht, fernzuhalten. Deswegen, Lynn, lass uns mal kurz die Plätze tauschen.
Ja, Josef und ich, wir tauschen jetzt die Stühle. Aber wie es dann weitergeht, das hört ihr nächste Woche am Freitag hier bei Wasser und Buch. Bis dahin.
Genau, bis dahin. Ciao.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.